D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Jede und jeder von uns kann beim Thema Schule mitreden. Wir alle haben vermutlich eine besucht. Aber was, wenn Lernen digital wird?
Jetzt sind wir gerade an so einem Bruch, wo was Neues dazukommt.
Im Fach Englisch, was kann ich damit konkret machen? Im Fach Biologie, welche Apps kann ich dazu nutzen?
Es gibt immer diese Vorstellung der Digital Natives. Das lässt sich in der Forschung nicht feststellen. Das gibt es nicht. Das sind eher digitale Naive.
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es einen Computerraum in der Schule. Im Souterrain, schlecht beleuchtet, schlecht belüftet.
Alle Lehrer fangen als Idealisten an. Das wird vom System gründlich ausgetrieben im Laufe der Jahre.
Und die sitzen dann da und sagen, nee, das kommt mir nicht in mein Klassenzimmer. Weil Kontrollverlust. Also das Buch ist das heilige Gut. In Lehrerhaushalten geht der Trend ja auch häufig zum Dritt- oder Viertbuch. Und diese neuen Medien, das ist alles so weich. So, da gibt es ja keine Wahrheit.
Ich würde noch gerne was zu dem Lehrerbild sagen, weil das war jetzt ziemlich negativ. Und ich als praktizierende Lehrerin kann das gar nicht so stehen lassen.
Ich konnte mit einer Kollegin in Kaiserslautern sprechen, die ist an der Schule Lehrerin. Die haben 3 Klassensätze iPads kaufen können, weil es da ein Landesprogramm gab. Und ihre Frage an mich war, was mache ich denn jetzt damit?
Ja, was mache ich denn jetzt mit den teuren Endgeräten? Wie funktioniert digitales Lernen? Das haben wir am 26. November 2014 im digitalen Salon Spezial in Berlin diskutiert. Der Termin war gut gewählt, denn erst in der Woche davor wurden die Ergebnisse der International Computer and Information Literacy Study, ICILS, veröffentlicht. So eine Art internationaler PISA-Test ist das in Computerkompetenz für Achtklässler. Die reiche Industrienation Deutschland hat bescheiden abgeschnitten. In vielen Kategorien erreichen wir nur mittlere bis schlechte Ergebnisse. 2 Beispiele. In keinem anderen der insgesamt 19 getesteten Länder setzen Lehrer so selten Computer im Unterricht ein. Und in Deutschland teilen sich im Schnitt 11 Kinder einen Schulcomputer. An der Ausstattung hat sich seit 2006 nichts verbessert. Da ist Luft nach oben. Geladen waren 3 Gäste, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Stefan Griebel hat auf Lehramt studiert, jetzt leitet er den Bildungsbereich bei Texas Instruments und arbeitet im Vorstand der Initiative D21, die den digitalen Wandel mitgestalten will. Steffen Jauch hat ebenfalls ein abgeschlossenes Lehramtsstudium in den Fächern Geschichte und Gemeinschaftskunde. Derzeit promoviert er zum Thema Neue Medien an Schulen an der Universität Leipzig. Regina Schulz unterrichtet als Lehrerin Geschichte und Englisch an einem Gymnasium in Hamburg und vorher hat sie an einer Schule in Schleswig-Holstein an einem Projekt mitgearbeitet, bei dem Tablets erstmal nicht ins Klassenzimmer, sondern ins Lehrerzimmer gebracht wurden. Ich habe Regina Schulz gefragt, wieso denn in dieser Reihenfolge?
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Diese Schule befindet sich in Schleswig-Holstein, in Bad Bramstedt, ein Gymnasium, ist ein Projekt vom Land gefördert. Und das Konzept dahinter ist erstmal in einem ersten Schritt die Lehrer auszustatten mit Tablets. In diesem Fall waren es iPads. Die Schule hat sich für iPads entschieden, weil die Infrastruktur einfacher aufzubauen ist. Und in einem weiteren Schritt dann erst das für die Schüler einzuführen. Und der Hintergrund war, dass wenn Lehrer diese oder die Überlegung davor war, wenn Lehrer eben iPads an die Hand kriegen und diese im Schulalltag nutzen, dass sich dadurch eben authentische Fragen aus der Praxis ergeben, dass Netzwerke geschaffen werden können, beziehungsweise dass der Austausch stattfindet über Möglichkeiten, aber auch über Grenzen, wenn sie sie eben selbst
erfahren.
Jetzt der
Austausch innerhalb des Kollegiums oder
innerhalb des Kollegiums,
was meinst du jetzt? Okay, also dass die erstmal diskutieren und sich warm machen sozusagen mit den Themen und Anforderungen.
Genau, so war es gedacht auf jeden Fall. Also, dass Lehrer am eigenen Leib den Mehrwert erfahren. Jetzt bin ich ja nicht mehr an der Schule, sondern bin in Hamburg inzwischen, waren Fachfortbildungen angedacht, so dass es nicht nur allgemeine Fortbildungen sind zu digitaler Bildung, sondern eben im Fach Englisch. Was kann ich damit konkret machen? Im Fach Biologie, welche Apps kann ich dazu nutzen? Wie kann ich Google Maps in mein Geografie oder in meinen Mathematikunterricht einbringen?
Okay, also Steffen, du hast jetzt so zustimmend genickt. Wieso? Also wo siehst du den Fortbildungsbedarf der Lehrer? Würdest du sagen, da ist das größere Defizit?
Defizit ist schwierig. Also es gibt immer diese Vorstellung der Digital Natives, der Schüler, das benutzen auch Lehrer sehr gern. Das lässt sich in der Forschung nicht feststellen. Also Herr Schulmeister hat das in Hamburg ganz gut nachgewiesen, das gibt es nicht. Das sind eher digitale Naive. Jugendliche überspielen auch eine gewisse Unsicherheit, dann mit einer jugendlichen Coolness, indem sie dann ganz schnell mal was rumtippen und der Lehrer steht dahinter und weiß sowieso nicht, was sie da tun.
Naja, insofern wirken die auf denen so, schon wie die digital Einheimischen.
Ja, aber es ist natürlich dann doch eher ein naiver Umgang mit Medien. Ich habe so genickt, weil Regina da was Richtiges gemacht haben. Die haben eben nicht einfach einen Klassensatz iPads reingestellt und jetzt macht mal, sondern sie haben tatsächlich sich überlegt, wir brauchen ja in irgendeiner Form Leute, die das benutzen. Und das die Lehrer an die Hand zu geben, das ist schon sehr, sehr sinnvoll.
Denn aber passiert das denn wirklich, das 12er-Pack iPads und jetzt mach mal?
Ich muss jetzt immer aufpassen. Ich konnte mit einer Kollegin in Kaiserslautern sprechen, die ist an der Schule Lehrerin. Die haben 3 Klassensätze iPads kaufen können, weil das da ein Landesprogramm gab. Und ihre Frage an mich war, was mache ich denn jetzt damit? Die haben 3 Klassensätze iPads rumstehen.
Gut, da würde jetzt vielleicht den einen oder die andere die Antwort interessieren. Was macht man dann damit?
Würde den Zeitrahmen springen.
In kurz?
Nein, in kurz. Also diese Geräte sind fantastisch, wenn es ums Produzieren geht von Dingen, sich wirklich mit Medien aktiv auseinanderzusetzen. Also eine einfache Internetrecherche, da sind die eigentlich unterfordert. Aber auch das gehört dazu. Also ne, im Internet zu recherchieren, ist eine ganz hohe Kompetenz. Suchmaschinen bedienen, das können Jugendliche nicht, das können auch Studenten nicht. Das kann ich aus meiner Uni-Erfahrung sagen. Ich habe Lehramtsstudenten sitzen, die können nicht eine Suchmaschine bedienen. Die verstehen auch nicht, dass man 2 Suchmaschinen oder 3 mal benutzen sollte. Also so diese vermeintliche Medienkompetenz, die Hoffnung, dass jetzt durch die jungen Lehrer sich das von selbst erübrigt, das Problem, nein.
Okay, dann mache ich jetzt mal was glaube ich, in der Diskussion häufig gemacht wird, nämlich zurückdenken an die eigene Schulerfahrung. Mhm. Bei mir so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es einen Computerraum in der Schule, im Souterrain, schlecht beleuchtet, schlecht belüftet. Da waren die Jungs mit den Aktenkoffern, die mit Zahlenschloss gesichert waren. Ich denke mal, jetzt bist du nicht Lehrer mehr aktiv, aber hast natürlich insbesondere zu den Fachkollegen Mathe, Physik und vielleicht ja auch Informatik oder Computerkunde, müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, sicherlich noch Kontakt. Wie sieht denn das da aus heute?
Ja, die klassischen Computerlabore, die gibt es natürlich auch weiterhin. Zunehmend bekommen die aber Räder, also Computer und Wheels, dass eben nicht mehr die Schüler zum Computerraum gehen, sondern der Computerraum zu den Schülern geht. Grundsätzlich ist es aber kein großer Unterschied. Es bleibt weiterhin dann nur im Projektorientierten. Das wird halt mal für die Stunde gemacht. Aber was uns eigentlich, glaube ich, wirklich bewegt und was wir uns vorstellen, ist eine integrierte Mediennutzung. Und dazu müssen diese Endgeräte eigentlich ständig verfügbar sein.
Also diese Art von, wie lange dauert denn das, bis das Ding oben ist, ach meiner geht nicht und dann wird nochmal rumrumuscht und so weiter, das gibt es so immer noch.
Fahrbaren Computern nicht wirklich was anderes. Ja. Mhm. Also diese technischen Probleme, die gibt es natürlich weiterhin.
Gut, da sind wir natürlich auch bei einer spannenden Frage. Muss dann der Lehrer, muss das Lehrpersonal auch fit sein im Beheben von Fehlern oder muss die Schule dann auch noch gleich 3 IT-Menschen und Trainer einstellen? Also wird das dieses Wissen auch nochmal ausgelagert in zusätzliches Personal oder sollte das schon im Lehrer drin stecken?
In meinen Augen sollte dafür zusätzliches Personal gefunden werden. Mhm. Also der Lehrer ist als Pädagoge, Fachmann oder Fachfrau, dafür sind die ausgebildet worden für viel teuer Geld an den Universitäten und im Referendariat. Und dann wird diese wertvolle Ressource verschwendet für das Administrieren von Netzwerken oder um Probleme an Computern zu beheben. Und das
dann
kann nicht sein.
Merken wir uns schon mal, falls wir noch auf die Kosten zu sprechen kommen. Da gibt es auch noch so ein paar Kosten, die hat man vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Zettel. Also der Klassensatz iPads oder um es von dem Namen wegzuführen, Tablets kostet. Aber dann stecken da auch noch mal Kosten tatsächlich fürs Personal dran, wenn man es richtig machen will und den Lehrer nicht noch auch dafür abstellen möchte. Vielleicht gucken wir uns aber noch mal an, wie viel Bock eigentlich Lehrer haben, sich damit zu beschäftigen. Ich habe, wie gesagt, einfach eine Presserecherche gemacht und über den Lehrer lässt sich vieles sagen und einiges davon, würde ich meinen, passt gar nicht richtig zusammen. Also ganz oft habe ich gelesen, die haben überhaupt keinen Bock auf neue Medien, aber diese internationale Vergleichsstudie, die letzte Woche rausgekommen ist, sagt, nö, 90% der Lehrenden sei prinzipiell aufgeschlossen. Was stimmt denn jetzt deiner Erfahrung nach? Wie denkt der Lehrkörper?
Warum wird denn ein junger Mensch Lehrer? Doch weil er doch Idealist ist, weil er den Schülerinnen und Schülern in seinem Leben helfen möchte als Lebensvorbereitung. Also alle Lehrer fangen als Idealisten an. Das wird vom System gründlich ausgetrieben im Laufe der Jahre, aber Idealisten, das sind sie alle. Und als Idealisten und als Pädagogen möchten sie für ihre Schülerinnen und Schüler das Bestmögliche erreichen. Und deswegen sind die grundsätzlich auch ausgeschlossen, neue Methoden und neue Praktiken im Unterricht einzusetzen und einzuführen.
Dahin wiederum habe ich auch was anderes gelesen, das muss ich Steffen fragen, nämlich dass insbesondere die Studenten, also die Lehramtsstudenten, die sehr viel während der Vorlesung, zwischen den Vorlesungen, die Handys nutzen, twittern und mit dem Internet leben und das bedienen und benutzen, gefragt, willst du das auch in deinem Unterricht einsetzen? Wohl zu großen Teilen antworten, nein, auf keinen Fall. Sowas kommt mir nicht ins Klassenzimmer. Wie passt denn das zusammen?
Also wir haben die Erfahrung in 2 Seminaren gemacht, die wir gestaltet haben. Man hat dann so 15 Studierende sitzen, die natürlich vorher noch getwittert oder was auch immer gemacht haben, Instagram benutzen und so weiter. Und die sitzen dann da und sagen, nee, das kommt mir nicht in mein Klassenzimmer, weil Kontrollverlust. Also die Angst des Kontrollverlustes, ganz häufig auch, da wäre ich ja gefilmt und das ist dann gleich bei YouTube, ja, könnte passieren, wenn das Beziehungsverhältnis nicht passt. Also ne, das ist kein Problem der Technik, das ist ein Problem der Pädagogik. Und die haben auch kaum Vorstellungen. Ich habe selber eine Masterstudentin betreut, die hat nach 4 Wochen, wo wir miteinander gesprochen haben, hat sie mich gefragt, sag mal, kannst du mich mal mit in eine eurer Schulen nehmen? Ich habe überhaupt kein Bild, wie das aussieht, wenn jetzt ein Schüler, und alle Schüler haben jetzt ein mobiles Endgerät. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ich dachte ja tatsächlich, dass es, oder wahrscheinlich ist es auch an vielen Schulen so, dass die einfach mal am Eingang zum Klassenzimmer einkassiert werden, oder?
Ja, es gibt da wohl Modelle, aber das muss auch jede Schule für sich entscheiden. In meiner Schule war es so, da gab es ein Verbot aller elektronischen Endgeräte, wo ich Referendariat gemacht habe. Mhm. Dagegen habe ich halt leider permanent verstoßen, weil ist halt meine Uhr und mein Kalender. So, sorry.
Also du würdest sagen, das muss auf einer anderen Ebene in den Griff gebracht werden?
Also Lehramtsstudenten sind halt eine sehr besondere Gruppe. Häufig kommen die selber aus Lehrerhaushalten und Lehrerhaushalte sind sehr bildungsnah. Und da hat man auch so, das ist so eine Buchkultur. Also das Buch ist das heilige Gut. In Lehrerhaushalten geht der Trend ja auch häufig zum Dritt- oder Viertbuch. Von daher kommen die mit so, auch mit so einem Idealismus da an. Ne? Idealismus schon klar, hohe Bildung, Humboldtsches Ideal, das bringen die alle mit. Aber das Buch ist so der heilige Gral. Und diese neuen Medien, das ist alles so weich. So, da gibt es ja keine Wahrheit und richtig falsch.
Vielleicht ist es aber auch so, dass die Leute in weiten Teilen, ob nun Lehramtsstudent oder nicht, geneigt sind, ja, wie ich es vorhin getan habe, sich beim Thema Schule an die eigene Vergangenheit zu erinnern. Natürlich. Und das vermitteln zu wollen, bewusst oder unbewusst, statt das, was Gegenwart ist oder das, was vielleicht Zukunft ist?
Das hat man ja in Schule ja immer so. Also wir hier alle im Raum sind irgendwann mal zur Schule gegangen. Keiner von uns würde dem Herzchirurgen sagen, mach mal deinen Schnitt 3 Zentimeter weiter links. Außer er selber Herzchirurg oder hat zumindest Medizin studiert. Aber über Schule können wir alle sprechen. Und wir alle haben ein Bild von Schule im Kopf. Und wir hatten alle gute Lehrer und wir hatten auch weniger gute Lehrer. Wir haben schöne Erinnerungen an Schule, wir haben schlechte Erinnerungen an Schule. Also Schule ist einfach so ein gesellschaftlicher Kessel, in dem jeder mitreden kann. Und natürlich gibt es so Dinge, die wir selber für gut befunden haben. Und aus uns sind ja auch irgendwie erwachsene Menschen geworden.
Trotz Schule.
Trotz Schule und auch ohne Medien. Also in meiner Zeit, da gab es noch die Modem-Geschichte. Also ins Internet gehen, das war tatsächlich eine Exkursion ins Neuland. Also das musste auch vorbereitet werden und so weiter. Das war wirklich wie eine Exkursion.
Wenn wir jetzt von der individuellen Ebene mal weggehen und versuchen, auf die staatliche zu gucken. Es gibt einen Auftrag der Kultusministerkonferenz, Medienbildung zur Pflichtaufgabe in Schulen zu machen. Es gibt etliche Initiativen wie die an der Schule, an der du warst. Es gibt Masterpläne. Die Zeitungen sind voll davon mit Schule XY startet jetzt in die Zukunft. Von Nord nach Süd, West nach Ost gibt es so punktuelle Sachen, aber es gibt offenbar nicht den Masterplan, der eine gewisse Verbindlichkeit und Systematik da reinbringt. Liegt es also immer noch so an der Gemengelage Interessen der Schulleitung, der Eltern und der Schüler, bis sich was bewegt?
Darf ich dazu gleich was sagen? Ich würde nämlich noch gerne was zu dem Lehrerbild sagen, weil das war jetzt ziemlich negativ und ich als praktizierende Lehrerin kann das gar nicht so stehen lassen. Also es gibt extrem viele engagierte Lehrer, die durchaus den Mehrwert der Medien sehen. Und ich glaube, dass Medien noch nicht so in der Schule angekommen sind, wie sie es im Alltag angekommen sind, liegt vor allem erstens an der Unsicherheit der Lehrer bezüglich rechtlicher Sachen zum Beispiel. Also ich glaube, die meisten, hoffe ich jedenfalls, für die meisten Lehrer stehen die Schüler im Mittelpunkt und die Bildung. Und ja, dieses Ideal, dass man die Schüler unterstützen möchte und die Welt verändern möchte sozusagen. Also Unsicherheiten, was Rechtliches angeht, was Datenschutz angeht. Und da muss ich noch sagen, okay, jede Revolution macht halt erstmal am Anfang Angst. Und die Schule ist der Mikrokosmos der Gesellschaft und ja, da äußert sich das dann eben. Also ich möchte.
Und wo siehst du jetzt den Impuls, diesen Kosmos aufzumachen und eben das Digitale reinzuholen und damit umzugehen? Also würdest du sagen, das macht die Schulleitung, das macht der besonders engagierte Lehrer sowieso? Oder ist das was, was ja zunächst mal das Ministerium und dann die Landesministerien und dann die Schulbehörden organisieren und strukturieren
müssen? Also da muss ich zwischen Praxis und Idealfall unterscheiden. In der Praxis ist es der eine oder die zwei engagierten Lehrer sind es, die das dann an der Schule umsetzen. Der Idealfall wäre natürlich, dass Schüler wie Eltern, wie Schulleitung, wie das Lehrerkollegium zusammen an einem Strang ziehen, ein Konzept erarbeiten. Also auch wir an meiner jetzigen Schule in Hamburg haben eine Projektgruppe Digitale Medien, die dann im Austausch, auf jeden Fall in der Theorie, im Austausch mit dem Kollegium und der Schulleitung steht. Also das wäre der Idealfall. In der Praxis ist es leider nicht so. Und das mag aber auch daran liegen, dass Lehrer einfach sehr viele Herausforderungen in ihrem Unterricht haben. Also ja, klar, digitale Medien ist eins davon. Aber es sind auch Inklusion, es sind magersüchtige Schülerinnen und. Also man hat so viel.
Jedes gesellschaftliche Problemthema vor allen Dingen soll da bearbeitet werden. Also es gibt Diskussionen drum. Was weiß ich, brauchen die Kinder Tanzunterricht in der Schule, Benimmunterricht oder sollen die lernen, Hartz-IV-Anträge auszufüllen und so? Solche Diskussionen hatten wir ja tatsächlich alle schon. Also alles, was irgendwie so liegen bleibt, können die ja auch noch irgendwie mitmachen. Jetzt haben wir über den Lehrer gesprochen und du hast auch gesagt, negatives Lehrerbild klang an. Passiert jetzt in der nächsten Frage nochmal, aber da kann ich mich auf einen anderen Redner stützen. Ich würde gern jetzt von den Lehrern, wir reden bestimmt nachher noch querbeet, aber jetzt würde ich gerne erst nochmal auf die Schülerseite gucken. Einer aktuellen Studie nach, also die ich vorhin nannte, letzte Woche kamen sie raus, haben die so ganz passable Computerkenntnisse. Also da wurde so in 20 Ländern geguckt, international, nicht nur Europa, wie Achtklässler abschneiden, wenn es um Computerkompetenz geht. Und die getesteten Achtklässler, die Deutschen, lagen im Mittelfeld. Also war nicht Bombe, aber war auch nicht ganz weit abgeschlagen. Der Studienleiter, und auf den kann ich mich jetzt stützen, der hat im Interview gesagt, dass sie trotz der Schule so ganz passabel abschneiden, nicht wegen der Schule. Könnte man also sagen, siehste, geht doch auch so, sind eben doch die Digital Natives, muss ich ja als Lehrer nichts machen, das bringen die sich selbst bei.
Also bis zu einem bestimmten Punkt ist es sicherlich richtig. Man muss sich bloß als für Deutschland die Frage stellen, wo könnte Deutschland denn stehen in diesen internationalen Vergleichen, wenn wir dann digitale Medien mehr in der Schule einsetzen würden? Wären wir dann vielleicht an der Spitze und eben nicht nur Mittelklasse?
Und das was wäre dann der Benefit, wenn es so wäre? Also klar, Wettbewerbsgedanke ist erstmal nichts gegen zu sagen, aber was wäre jetzt so toll dran, wenn Deutschland kurz hinter Australien, was weit vorne liegt, stehen würde?
Ja, erstmal ist es natürlich hübsch für die Statistik und jeder kann sich stolz auf die Schulter klopfen, aber das kann nicht unser Ziel sein, sondern es geht natürlich darum, die Lebenschancen für unsere Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Weil schließlich, ich meine, dafür schicken wir sie in die Schule. Darauf baut unsere Gesellschaft auf.
Ja gut, dann müssen wir drüber reden, was die denn da eigentlich lernen sollen. Vorhin sprachen wir ja schon mal über den Computerraum, wo man so programmieren oder was ist ein Computer zu meiner Zeit plus minus gelernt hat oder zumindest hätte vermittelt bekommen sollen. Aber vorhin ploppte schon mal auf, Infos finden und bewerten, also verstehen, was ich da lese, es nicht nur nehmen und woanders reintun. Sinnvoll ist natürlich auch Aussprachebeispiele, ist natürlich ein Mehrwert, wenn ich in einer Fremdsprache höre, wie die klingt, statt diese Schriftlaute nachzuahmen, dann könnte ich Filme drehen, ich könnte alles Mögliche machen. Worum geht's? Also was wird mir vermittelt, wenn ich...
All dieses und noch viel mehr. Unsere Welt wird einfach eine digitale werden. Und wir müssen die Möglichkeiten, die all diese verschiedenen digitalen Medien bringen, das geht ja hier nicht nur ums Tablet, das ist ja eine Vielfalt, schauen wir uns hier um, wie viele Smartphones werden hier gerade gezückt und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt nur das, was an der Oberfläche passiert, wenn wir über Industrie 4.0 und so weiter sprechen, die Digitalisierung wird unser ganzes Leben auch in Bereichen durchdringen, die wir noch gar nicht ahnen. Und damit müssen wir einfach virtuos umgehen, lernen in all ihren Facetten und Bereichen.
Könntest du noch mal eine Definition versuchen, was die Kinder lernen sollen bei der Anwendung oder Nutzung digitaler Medien?
Man muss ja die Frage stellen, was ermöglicht Lesen? Also Lesen, wenn ein Kind, ne, kommt in die erste Klasse, das kann schon relativ gut sprechen, Deutsch und so weiter oder auch Türkisch oder was auch immer, aber kann auf jeden Fall sprechen. Und trotzdem hat es 12 Jahre oder 13 Jahre Deutschunterricht. Und lernt er lesen und schreiben. So was ermöglicht das? Das ermöglicht natürlich Zugang zu unserer Kultur. Also ich kann eben dann Fahrplan lesen, ich kann Buch lesen. Also Lesen ist eine Grundfertigkeit für die Kultur. Jetzt sind wir gerade an so einem Bruch, wahrscheinlich eine Zäsur, wo was Neues dazukommt. Und diese Digitalisierung von Schule oder digitalisierte Schule oder wie auch immer das nennen möchte, da geht es nicht darum, dass die lernen, wie sie am besten Film schneiden können, um bei Kickstarter das nächste Projekt zu machen, sondern es geht eigentlich darum, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Wer die Möglichkeit hat, ein gutes Video zu schneiden, auf Probleme aufmerksam zu machen, kann natürlich teilnehmen an der Gesellschaft. Also es war noch nie so leicht wie jetzt, politisch Akzente zu setzen. In den 80ern eine Demonstration anmelden, das war ganz schön anstrengend. Heute bei YouTube einen Film einstellen, der wahrscheinlich kontrovers formuliert ist, das geht in 5 bis 10 Minuten, je nach Internetgeschwindigkeit.
Und bei den Schulen und, wahrscheinlich auch ein Thema ist.
Ja, und sozusagen, es geht eben auch darum, Fähigkeiten auszubilden, aber im Kern geht es darum, Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn wir schon bei so Beispielen sind wie Fremdsprachenunterricht oder Mathematikunterricht, wenn man sich anguckt, was für Geld in diese Nachhilfeinstitute fließt, es ist Wahnsinn. Also wenn man da schon Angebote schaffen würde, die in irgendeiner Form digital zur Verfügung stehen und auch jetzt nicht unbedingt so viel kosten, ermöglicht das natürlich auch wieder für Leute, die eben jetzt nicht gesegnet sind mit einem Bildungs...
Da kommen wir vielleicht hoffentlich nachher noch zu, wo eigentlich die Inhalte herkommen und wer die beschafft. Ich würde aber gerne, weil ihr euch, glaube ich, mit Abstrichen ziemlich einig seid, gerne nochmal den unvermeintlichen Manfred Spitzer reinzitieren mit der digitalen Demenz, Klappentext. Digitale Medien schaden langfristig Körper und Geist. Wenn wir unsere Hirnarbeit auslagern, lässt das Gedächtnis nach. Nervenzellen sterben ab. Nachwachsende Zellen überleben nicht, weil sie nicht gebraucht werden. Bei Kindern und Jugendlichen wird durch Bildschirmmedien die Lernfähigkeit drastisch vermindert. Die Folgen: Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste, Abstumpfung, Schlafstörungen, Depression, Übergewicht, Gewaltbereitschaft und sozialer Abstieg. Und direkt danach kommt dann mit den Tablets auch der apokalyptische Reiter. Also was entgegnet man so einer massiven, geballten Kritik? Regina.
Manfred Spitzer. Ja, der Klappentext, dass da jetzt auch noch Raum für gegeben wird.
Man muss einfach den Mehrwert... Wir haben drei Menschen, die weitgehend einig sind und ich versuche natürlich von euch zu hören, was ihr da sagt, also weil einfach nur zu sagen, rückwärtsgewandt, nostalgisch, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Erklärung, aber die Kritik ist ja da und sie ist massiv.
Also erstmal ist es ja schon widerlegt, also die Studien, die er da angeführt hat, also machen dick, machen aggressiv und was nicht, ist widerlegt, also auf der Ebene geht das schon mal. Und dann muss man eben den Mehrwert digitaler Medien kommunizieren und eben, was du gesagt hast, möchte ich unterstreichen, die Teilhabe, eben auch, dass es Fähigkeiten sind wie Informationskompetenz, dass sie jetzt dass Schüler lernen zu filtern, dass sie lernen zu beurteilen, was ist eine vertrauenswürdige Quelle, was ist keine vertrauenswürdige Quelle, dass sie den reflektierten Umgang mit den Medien lernen. Also dieser Ansatz, dass alles schlecht ist, es regt mich auf. Da fehlen mir schon fast die Worte. Also man darf nicht digitale Medien immer nur verteufeln und immer nur das Schlechte sehen, sondern man muss das Gute daran hervorheben und die Chancen hervorheben. Und auch natürlich die Herausforderung, die es mit sich bringt, aber vor allem die Chancen. Das fehlt mir leider auch bei Lehrerfortbildungen so ein bisschen. In Hamburg wurde jetzt der Medienpass eingeführt. Eine gute Sache, konzentriert sich aber hauptsächlich auf negative Sachen.
Wenn ich jetzt das zusammenfasse, was ihr beide gesagt habt, können wir dann sagen, es verändert sich auch das, was wir Wissen nennen. Also wir bewegen uns weg von dem sicheren, abrufbaren, brauchbaren hin zum Bewerten, Einschätzen, Zusammensetzen,
dynamisch beurteilen. Verknüpfen.
Ja. Ist das vielleicht das größte Hemmnis, dass dieser, das ist ja dann tatsächlich, wird oft benutzt, aber hier ist es tatsächlich ein Paradigmenwechsel, dass wir nicht bereit sind oder dass viele nicht bereit sind, diesen Shift mitzumachen, also dass man gerne einfach das sichere, fixierte zwischen zwei Buchdeckeln zu packende den Kanon hat, mit dem ist man ja happy. Jetzt gab es ja ganz viele in den vergangenen Jahren, ganz viele Bücher, die 99 Romane, die du kennen sollst und so, alles wird so durchnummeriert, eine Liste, hast du das gelesen, kannst du mitstecken auf der Party oder beim Bewerbungsgespräch.
Der Computer zwingt uns zum Nachdenken über Dinge, über die wir ohne Computer schon lange hätten nachdenken müssen. Und das fängt schon mit dem Taschenrechner an. Es ist völlig unsinnig, den Kindern bis zum Exzess das Rechnen beizubringen, weil es gibt eine Maschine. Die schiere Existenz einer Maschine, die schneller und sicherer rechnen kann, zwingt darüber nachzudenken, ist das sinnvoller Mathematikunterricht? Oder geht es in Mathematik nicht eher um das Modellieren und das Interpretieren von Daten oder Ergebnissen? Um Teilhabe an Welt. Das ist das eigentliche Ziel von Unterricht und darauf muss es hinauslaufen.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Teilhabe an Welt. Das ist es, was Schule ermöglichen soll. Und das ist auch das, was digitales Lernen möglich machen soll, sagt Stefan Griebel, Vorstandsmitglied der Initiative D21. Wir hatten ziemlich viele Zuschauer vor Ort, so um die 100 waren da. Und als ich den Namen Manfred Spitzer und dessen These aufgebracht habe, da kam da richtig Stimmung auf. Ich dachte, das ist jetzt der Moment, um mal zu hören, was die Zuschauer meinen. Es waren viele Lehrer und Pädagogen im Publikum und einer meinte, ja, in der Tat, es gibt auch die negativen Auswirkungen, die Spitzer beschreibt. Bewegungsmangel, suchtartiger Spielekonsum. Und zwar dann, wenn die Kinder aus Familien kämen, die ihnen den angemessenen Umgang mit diesen Geräten nicht vermitteln können. Das sei dann also wieder ein soziales Problem. Deshalb hat eine Zuhörerin dafür plädiert, eben diese Medienkompetenz organisiert zu vermitteln, in der Schule. Ich habe die Lehrerin Regina Schulz, die sich für digitales Lernen an der Schule einsetzt, gefragt, wie so ein Unterricht aussehen sollte. Brauchen wir ein Schulfach, Medienkunde, oder sollte dieser Aspekt Teil der anderen Schulfächer werden?
Meiner Meinung nach muss es einfach integriert werden. Ich finde es kontraproduktiv, tatsächlich ein Fach Medien einzuführen, weil es von Inhalten dann losgelöst ist, so ein bisschen wie das Fach Seminar oder Methodik, dass man dann eben auch mit Inhalten verknüpfen muss. Also ich fände es sinnvoller, wenn es eben ein integriertes Mediencurriculum gäbe.
So, aber hättest du mal ein praktisches Beispiel, einen Anwendungsfall, wo du in Englisch zum Beispiel die Sprache oder Landeskundliches vermittelst und diese Kompetenz schulst, ohne dass das immer so, Achtung, jetzt kommt die Medienkompetenzschulung, so vorschmeckt.
Also es kommt ja darauf an, was man machen will. Ne? Also wo es sich zum Beispiel anbietet in Geschichte, wenn man über die Stasi und Überwachung redet, dass man da anknüpft. Oder wenn man in einem Längsschnittthema wie Französischer Revolution mit Bildung von Öffentlichkeit, dass man da auf gar keinen Fall den arabischen Frühling ausklammert, auch wenn es das Fachgeschichte ist. Also das sind natürlich Themen, die sich da eben anknüpfen lassen und da habe ich auch mit meiner Klasse das so gemacht, dass ich sie vorher im Internet ein bisschen gestalkt habe und dann welches ihnen die Alter Informationen gegeben habe, die ich über sie rausgefunden habe. In der Oberstufe war das.
Mhm. Und genau. Was haben sie gesagt dazu? War
das geschockt.
Klar? Ja?
Ja.
Ich dachte, also, das gerade wenn so irgendwie gebetsmühlenartig von Eltern. Nee, und
ich glaube, erst wenn einem das wirklich vor Augen geführt wird, was tatsächlich alles für Bilder auf Instagram sind oder wie detailliert beschrieben ist, welche Spiele wann bei Steam für wie viele Stunden gespielt wurden und das eben für alle einsehbar ist. Oder auch wenn man sie sich nur gegenseitig mal googeln lässt, eine Viertelstunde auch nur, was da für Sachen rauskommen. Und dann ist aber auch immer diese Reaktion, dieses krass, erstens, das wusste ich gar nicht und nee, Gott, das ist ja peinlich. Und davor schon wird immer schon ausgetauscht und oh krass, ja, das, Gott, nee, da muss ich was ändern. Also tatsächlich, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man den Schülern das vor Augen führt oder sie sich das selber vor Augen führen, dass das sehr viel wertvoller ist, als wenn ich das wieder und wieder sage.
Eine Zuhörerin hat dann nochmal betont, dass die soziale Ungleichheit aber eben zu unterschiedlichen Ausgangssituationen führt. Eine Schülerin aus wohlhabendem Elternhaus kann, laut Studie, kompetenter mit dem Computer umgehen als eine Schülerin mit armen Eltern. Stefan Griebel von Texas Instruments und der Initiative D21 ergänzt dazu Folgendes.
Ich kenne es aus meiner persönlichen eigenen Arbeit, 50 Euro ist für manche Familien viel Geld. Wir reden hier über einen Taschenrechner für 50 Euro und Grafikrechner. Das ist wirklich das Einfachste, was am Markt verfügbar ist. Und das ist für manche Familien viel Geld. Deswegen haben wir aus eigener Anstrengung heraus eben entsprechende Förderprogramme aufgelegt, sodass wir den Kindern die Teilhabe ermöglichen. Also ich denke mal, dass wir über das Instrument der Bildungsgutscheine, die vor einigen Jahren entwickelt wurden, vielleicht nachdenken müssen, um Kindern aus sozial schwachen Familien einfach den Zugang zu ermöglichen.
Wobei ich den Begriff sozial schwache Familien irreführend finde. Wir reden ja über Geld und nicht über sozialen Zusammenhalt. An dieser Stelle berichtete ein junger Mann, dass er per Internet sein eigenes Studium flexibel gestalten konnte, sich die Inhalte rangeholt hat, vertieft hat, die für ihn wichtig waren. Vom Podium wollte er jetzt wissen, ob sich das wohl auch für das Schulcurriculum anbietet, also ob sich das auch verändern würde, in der Hinsicht, dass Schülerinnen und Schüler künftig ihre eigenen Lern- und Prüfungsformate entwickeln. Die Hamburger Lehrerin Regina Schulz antwortet.
Ich würde es mir wünschen, das wäre der Idealfall, dass ich auch, also wenn ich wenn das eben im Unterricht integriert wird, definitiv sich auch so in den Prüfungen widerspiegelt und nicht eben jeder Schüler bloß nicht kooperiert mit anderen und auf seinem eigenen Zettel mit Stift die auswendig gelernte Antwort quasi wieder schreibt. Selbstverständlich, also aus meiner Sicht wäre das großartig. Ob das tatsächlich kommt, wage ich stark zu bezweifeln. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu den Lehrern, die skeptisch dem gegenüber sind, die eben den Lehrplan im Hinterkopf haben, die zentralen Abiturprüfungen im Hinterkopf haben, standardisierte Tests im Hinterkopf haben, Operatoren, die eingeführt werden müssen und.
Und da käme ich auch ins Schwitzen, weil all diese Sachen muss ich ja als Lehrerin auch, also es ist ja nicht so, dass mir das freigestellt wird, den Lehrplan so und so zu bearbeiten, sondern ich muss am Ende des Schuljahres auf diese oder jene Prüfungen und Inhalte hinsteuern. Wie sollen sich da die Lehrer verhalten?
Naja, also es ist sehr wünschenswert, dass sich die Prüfungsformate ändern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich habe sie nicht in der Hand.
Also was man da erstmal sagen kann, das ist Tatsache. Also es gibt ja genügend Studien seit den Nullerjahren zu den Laptop-Klassen und jetzt zunehmend zu den Tablet-Integrationen und so weiter. Was da immer wieder rauskommt, ist, der Unterricht wird offener, der Unterricht wird schülerzentrierter, der Unterricht wird individualisierter. Also das schwingt quasi in dieser Thematik einfach mit. Also geben Sie so einem Jugendlichen das Werkzeug in die Hand, dann wollen die damit was machen und die wollen nicht im E-Book, Schulbuch das PDF durchblättern. Nee, die wollen damit arbeiten, also wirklich ein Werkzeug benutzen. Im Moment ist es tatsächlich so, wir haben so zwei Schienen. Auf der einen Seite kommt tatsächlich dieses Individuelle und Offene und Schülerzentrierter, was eben auch heißt, ich habe eben am Ende kein standardisiertes Wissen mehr über die Französische Revolution. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass die 30 Personen da das Gleiche im Heft stehen haben. Was halt schwierig ist, wenn man an die PISA-Studie denkt, die ja auch ein sehr standardisiertes Wissen abfragt, das Zentralabitur fragt standardisiertes Wissen ab. Also da beißen sich gerade zwei Bewegungen tatsächlich. Und ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich weiß, dass es in mündlichen Prüfungen, wo Lehrer Gestaltungsspielraum haben, tatsächlich man diesen Werkzeugcharakter nimmt. Das hat auch nichts mit Digitalen zu tun. Da gibt es eben dann in der Vorbereitung ist eben der Auftrag, in Librello zu irgendeinem Thema zu gestalten. Also ganz richtig mit Hand und so weiter. Das passiert schon. Also den Freiraum, den Lehrer bekommen, den nutzen sie auch kreativ, wenn sie ihn bekommen.
Ich würde gerne noch mal, weil du jetzt von Studien anfängst zu sprechen, fragen, gibt es denn eine Studie, die tatsächlich so einen messbaren Lernerfolg belegt? Also im Sinne von, ist es besser, ist es schlechter, ist es äquivalent?
Das Problem schwingt ja mit dem anderen mit. Schulträger haben ja, auf der einen Seite können die ganz klar beziffern, sechsstufiges Gymnasium, sind so und so viele Schüler, sind so und so viele Geräte, ist so und so viel Kosten für Support und IT und Internetanschluss. Und auf der anderen Seite ist dann so dieser Mehrwert. Also kommen denn dann auch 0,6% bessere Abiture raus? Nein. Also das können Sie auch nicht messen. Es gibt aus den Mitte der 2000er Jahre gibt es so Vergleichsstudien. Da hat man quasi die eine Klasse mit Laptops oder WebQuest oder was auch immer man da benutzt hat, unterrichtet und eine andere Klasse dann parallel klassisch in Anführungsstrichen unterrichten lassen. Die messen halt komischerweise immer einen Mehrwert. Die evaluieren sich aber meistens auch selbst. Also wenn der Bildungsforscher sein WebQuest in der eigenen Klasse quasi durchführen lässt und dann einen Wissenstest daran macht und dann feststellt, oh, meine WebQuest-Schüler sind viel besser als die bei einem anderen Lehrer unterrichtet wurden.
Dann mag das interessensgeleitet
sein. Nee, das ist auch nicht überraschend, weil er evaluiert sich selbst.
Gut, aber gibt es objektive Studien und Belege oder meinetwegen Indikatoren? Nee,
das Problem ist, Unterricht ist einfach viel zu vielschichtig. Das fängt schon damit an, habe ich die jetzt in der 9. oder 10. Stunde? Früh in der ersten, nachmittags in der dritten, vormittags in der dritten, vierten vor der Frühstückspause ist vor der Tür gerade eine Baustelle. Das sind alles Störgrößen. Wenn man sowas messen wollte, müsste man das Bild des grauenhaften 70er-Jahre-Sprachlabors rauskramen. Also wirklich so abgeschottet von der Welt. Und das ist nicht das, was wir wollen. Also nee.
Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen, der bei dir anklang, nämlich meine Vermutung, dass du als Angestellter von Texas Instruments ja auch Angestellter deines Unternehmens bist. Und vorhin klang das an mit der Ausstattung an Schulen. Ja. Da schlummert natürlich auch ein riesen Absatzmarkt für alle Firmen, die dem Markt was, die diesen Markt heben wollen, also die eben ihre Geräte von welcher Marke auch immer oder Programme von welcher Marke auch immer da laufen haben wollen. Ist das ein Interessenskonflikt oder ist das eine Verschwörungstheorie von mir, die völlig haltlos ist?
Ja, ich glaube, dass alle Unternehmen, die am Bildungsmarkt aktiv sind, und das sind jetzt nicht nur wir, das ist auch nicht nur Apple oder das ist auch nicht nur Google, sondern es sind auch die ganzen Verlage, es sind aber auch ganz viele private Einrichtungen, Institutionen, dass die einen deutlichen Mehrwert liefern für das, was da eben in der Schule machbar ist und möglich ist. Es ist ein sehr, sehr schwierig und ich sehe es bei meiner eigenen Familie, meine Frau ist Grundschullehrerin, wie viel Zeit die verbringt, Unterricht vorzubereiten. Und es geht eben einfach nicht, ist es von einem einzelnen Lehrer nicht darstellbar, nicht leistbar, einen Lehrplan, der sehr abstrakt ist, in konkreten Unterricht umzusetzen und jeden Tag eine Lehrprobenreife Stunde hier abzuliefern. Das geht einfach nicht. Und dafür gibt es kommerzielle Angebote.
Und das ist an sich erstmal kein Problem.
Nein, wir sind auch alle froh, dass wir Ärzte haben und die werden auch entlohnt.
Ja, klar.
Also wir haben jetzt den Mehrwert in Gesundheit, warum haben wir nicht den Mehrwert in Bildung? Da verstehe ich nicht, warum. Ein Punkt, warum muss Bildung unbedingt kostenlos sein? Für den Schüler, Lehrmittelfreiheit, ja, aber einer muss am Ende des Tages bezahlen.
Okay, und der
sei es der Lehrer mit Selbstausbeutung oder auf anderem Wege.
Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass das System, wie wir es bisher haben, dass die Schulbuchverlage beim Ministerium ihr jeweiliges Buch abnicken lassen und man sich da auch kennt und so weiter und schätzt oder auch weniger und das ein Geschäftsmodell ist, will ich ja nicht sagen, dass das das Beste ist. Aber natürlich muss man fragen, wenn jetzt sozusagen digital erstmal aufgerüstet werden muss und wir haben aktuell, ich glaube, teilen sich 11 Schüler dieser aktuellen Studie nach einem Computer, also sprich, da ist Luft nach oben in jeder Hinsicht. Woher kommt das? Also das ist ein Vakuum, es will gefüllt werden. Wer kommt rein? Und was ist sinnvoll?
Es ist wichtig, wenn man sich jetzt für was entscheidet, dass man den Schülern aber auf jeden Fall die Optionen deutlich macht, die es gibt. Dass man sie auch informiert über ein Tor-Netzwerk oder über Raspberry Pis oder über Open-Source-Software generell.
Was war das mit den Raspberries?
Ein kleiner, günstiger Rechner, an dem Schüler auch praktisch arbeiten können. Das heißt, ein iPhone kann ich heutzutage nicht mehr aufmachen, Raspberry Pi aber schon. Kann da auch tatsächlich Hand anlegen und rumlöten und sehen, was das Innere eines kleinen Rechners macht. Mhm. Also wichtig für mich sind dabei eben Optionen. Und deswegen also auch dieser Ausdruck Peducation finde ich ein bisschen unglücklich, weil das auch eben auf eine Marke zugeschnitten ist. Die Vielfalt macht es einfach. Und das ist auch so, also die Vielfalt macht es auch im Unterrichtsmaterial, macht es in der Methodik, macht es auch in der Anwendung der Medien. Also für mich ist es nicht
das
so, dass...
Das verstehe ich total, ja. Und sehe da auch den Mehrwert, aber frag mich, ist das nicht für die Lehrer und Lehrerinnen, ja, und selbst auch für den IT-Support an der Schule, wenn wir uns den mal hinzuwünschen dürfen, den gibt es wahrscheinlich noch höchst selten, unheimlich anstrengend, also mit tausenderlei verschiedenen Betriebssystemen, technischen Endgeräten und so weiter zu hantieren.
Jeder Standort ist erstmal individuell und es ist, man muss halt tatsächlich schauen, was will man pädagogisch überhaupt, was will man dann technisch umsetzen, wie viele Schüler habe ich, brauche ich eine Standleitung, reicht eine einfache DSL-Leitung, das sind alles so Fragen, die man individuell klären muss und man kann aber so ein paar Empfehlungen geben, also man sollte halt tatsächlich ein eigenes Schülernetzwerk machen. Es macht keinen Sinn, dass sich Schüler, Lehrer und die Schulleitung ein WLAN teilen, so, das ist schon aus Sicherheitsgründen davon abzuraten. Es gibt es auch in keinem Unternehmen. Also da gibt es auch verschiedene Netze. Das heißt, man muss auch Rahmenbedingungen schaffen. WLAN, vernünftige Internetverbindung. Interessant wäre auch, man müsste mal über die Störerhaftung für Schulen nachdenken. Also Schulen sind eigentlich Experimentierräume. Und Experimentierräume sind auch dafür da, Fehler zu machen. Wir schreiben Diktate, die werden von den Lehrern korrigiert und man kann es dann wieder besser machen. Wenn Sie einen Brief von einem Anwalt bekommen, mit x-tausend Euro zu bezahlen, den Fehler machen Sie eigentlich nicht
aber
nochmal.
Es ist natürlich
also man müsste auch so eine politische Rahmenbedingungen. Also warum gibt es eine Störerhaftung für Schulen?
Ja, wir sind in einem föderalen System.
Das sind Bundesgesetze.
Ja, aber wer sagt ist, dann, wie eine Schule, was sagen wir mal, das Mindestequipment für eine Schule XY ist?
Die Erfahrung, die ich habe, die Ausstattung von Schulen ist ein heißes Thema. Da drängen die großen drei auf den Markt. Es gibt Gegenmodelle, so Bring Your Own Device und solche Geschichten. Was die aber alle brauchen, ist eine Infrastruktur. Und das heißt, eine Internetverbindung, die eben nicht Montagmorgen ausfällt, ist ein vernünftiges WLAN, das mehr als 10 Endgeräte im Einloggen zulässt, das auch zulässt, dass die Kinder sich im Haus bewegen können. Das sind aber keine Riesenkosten. So, dann haben wir die Endgerätegeschichte. Ob das dann eine Firma ist, weil sich eine Schule dafür entschieden hat, ne, gute Erfahrung mit Textax Instruments gemacht, warum denn nicht? Ja, wenn die Schule meint, das ist für sie okay, mit Absprache mit den Eltern und allen Beteiligten an dem Schulentwicklungsprozess, finde ich das okay. Bei anderen, bring your own device-Geschichten, da muss man einfach andere Lösungen finden. Da ist eben der Lehrer nicht der unbedingt, der den Support leisten kann, aber vielleicht gibt es dann in der Hofpause die IT-Schüler-AG, die dann so einen Support-Table einrichtet. Also das sind einfach kleine Lösungen, die sehr viel wegnehmen und die zum Schulleben aber auch viele beitragen, wo das auch so ein Thema ist, das geht uns alle an. Man muss da die richtigen Fragen stellen und dann auch Antworten finden. Und da braucht es natürlich Beratung. Und da gibt es genug von uns hier allen.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Stichwort Infrastruktur. Hier hakte ein Berliner Schulleiter ein. 1700 Schüler aller Altersklassen lernen an seiner Schule. Selbstverständlich auch digital, wie er sagte. Wenn es denn die Infrastruktur zulässt, was oft nicht der Fall ist, wenn zeitweise mehrere hundert Leute eingeloggt sind. Die Kosten für einen Glasfaser-Kabelanschluss würden monatlich bis zu 1.500 Euro betragen. Und damit stand bei uns im digitalen Salon zum Thema Petucation die beliebte Frage im Raum, wer zahlt? Steffen Jauch, ausgebildeter Lehrer, der jetzt an der Uni Leipzig zum Thema neue Medien an Schulen promoviert, antwortet.
Es ist halt genau das, was ich gemeint habe. Die Politik hat natürlich den Auftrag, Rahmenbedingungen bereitzustellen. Jetzt ist eine Schule mit 1700 Schülern, das ist mir vollkommen klar, wenn sich 400 gleichzeitig einloggen wollen, gibt es da einen Peak, da stößt jede VDSL-Leitung an die Grenze. Und das heißt, natürlich braucht man eine Glasfaserkabel und man braucht eigentlich auch schon eine Standleitung, wenn man dann auf seinen eigenen Servern das laufen lassen möchte oder auch nicht. So, das sind die Rahmenbedingungen. Und Unterricht wird natürlich offener und der soll auch offener werden. Aber auch da ist die Politik gefordert. Denn wo kommen denn, also die KMK ist ja kein Gremium, die irgendwie nichts tun, sondern die Rahmenlehrpläne werden ja dort entwickelt.
Jetzt haben wir das Problem, dass wir keinen Politiker auf dem Podium haben. Ja, würdet ihr denn meinen, dass man ansetzen muss oder diese Forderungen erheben muss?
Ich glaube, wir machen gerade einen ganz großen Fehler. Wir geben hier den schwarzen Petern von den Lehrern zu den Universitäten, jetzt geht man zu der Politik und so weiter und so weiter. Was wir brauchen, ist einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, wofür geben wir unser Geld aus. Deutschland gibt in einem internationalen Vergleich unterdurchschnittlich viel für Bildung aus. Ja, wir sind doch alle Wähler. Also ich meine, wir können doch bestimmen darüber, wie denn zukünftig unsere Gesellschaft aussehen soll.
Ich glaube, jeder Bildungspolitiker, jeder einzeln befragt, egal jedweder Couleur, würde sagen, da gebe ich Ihnen total recht.
Ja. Das ist genau die Frage. Und da müssen wir den Konsens finden. Jetzt hat Frau
Gut,
Merkel...
Gut, dann wird es jetzt ganz unangenehm. Jetzt, wenn wir schon bei dem schwarzen Peter verteilen sind, dann müssen wir natürlich auch sagen, wo wird gestrichen? Was können
Frau
wir
Merkel,
denn entbehren?
Ja, wir müssen diesen Prozess starten und die Diskussion beginnen. Frau Merkel wurde sehr für ihre Aussage gescholten, Internet ist Neuland. Faktisch, es ist so. Ansonsten würden wir hier nicht so viele Fragen stellen, wenn wir alles schon wüssten. Also wir wissen gar nichts. Wir stehen gerade hier am Anfang. Wir müssen die Diskussion beginnen. Und man kann über die digitale Agenda der Bundesregierung sagen, so viel wir möchten oder so viel darüber Klage erheben. Es ist zum ersten Mal, dass so intensiv darüber diskutiert wurde. Also lassen Sie uns das doch alle als Chance begreifen, mitzudiskutieren. Ich kann nur jeden auffordern, bitte mitzudiskutieren.
Und das haben die Besucher vor Ort fleißig gemacht. Ein Redner sagte, es würde ca. 1 Milliarde Euro kosten, die Schüler in Deutschland mit Tablets oder Notebooks auszustatten. Dann erinnerte er an die milliardenteure Bankenrettung, an die 25 Milliarden Euro teure Abwrackprämie. Der Afghanistan-Einsatz, sagte er, summiere sich auf 20 Milliarden Euro, die Rente mit 63 auf 2 Milliarden Euro. Am Geld könne es da ja wohl nicht liegen, meinte er, das sei ja wohl reichlich vorhanden und fragte sich und uns, was uns alle denn dran hindert, wirklich mal ans Thema digitale Bildung ranzugehen. Eine Zuhörerin hat direkt reagiert und meinte, das größte Hindernis sei die Angst vor Veränderung. Ihr Appell? Seid empathisch. Sprecht miteinander, statt euch abzugrenzen. Hier die Neuländer im Neuland Internet und da die Techies, die alles wissen. Regina Schulz konnte dem aus vollem Herzen zustimmen.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Das kann ich vollkommen unterstreichen und also ich sitze jetzt hier auch mit Papier und Handy. Ich finde, man muss Schülern, nicht nur Schülern, sondern auch Kollegen, also auf jeden Fall die Kommunikation stärken und Kommunikation muss auch das Wichtigste bleiben. Also ob ich das jetzt auf Papier mache oder auf dem Tablet mache, das Lernen muss vielfältig sein. Und also die Medien, die digitalen Medien sind eine Option, würde ich sagen. Und man darf nicht im Kollegium ein Spalt geschehen, sondern es muss ein Zusammenhalt da sein, dass man im Idealfall eben die Schule gemeinsam voranbringt. Und das kann nur gemeinsam geschehen und durch Austausch geschehen und durch Empathie entstehen. Aber wie gesagt, ich sehe in beiden immer noch einen Mehrwert. Nicht nur in Papier und Stift, auch in Tablets. Und es muss beides gewertschätzt werden.
Ich glaube, du wolltest auch noch mal antworten auf die Frage, was sind die Hemmnisse beim Einsatz von Geld?
Wir können ja mal ins Ausland schauen. Spanien hat genau das gemacht. Die haben zu einem Zeitpunkt, war auch sehr umstritten, also ne, Zapatero-Regierung, ging es in Spanien gerade bergab. Die haben sehr viel Geld in die Hand genommen, haben allen Schülern ein mobiles Endgerät gegeben, haben den Klassen in jeder Klasse in interaktives Whiteboard, und da war einmal Geld da, so, und das war, und dann war es vorbei. Es ist eigentlich nicht darum, jetzt mit Aktionismus einfach mal den jetzt in einem Rundumschlag sozusagen einer Generation Schülern jetzt mal ein mobiles Endgerät zur Verfügung zu stellen, weil das zieht ja Kosten auch nach. Also ich brauche dann natürlich jemanden an der Schule, so den Technical Director oder wie auch immer ihn nennen will. Die Geräte sind nach 2, vielleicht 4 Jahren auch kaputt, brauchen wir dann quasi Neues. Das ist das Problem gerade in Spanien, hat man dann Klassen. Ja, da haben 3 Schüler, deren Gerät ist kaputt, gibt keinen Ersatz. Schwierig. Eigentlich ist es eher so eine Debatte der Nachhaltigkeit. Und eigentlich steckt das ein bisschen in der digitalen Agenda so drin. Also wenn man so ein bisschen querliest und vielleicht auch gutmütig liest, dann steckt das da drin. Sodass es eher so ein multikanalischer Ansatz sein muss. Also die Hochschulen sind gefordert. Natürlich müssen wir die kommende Lehrergeneration dahingehend ausbilden. Wir dürfen aber auch nicht die jetzt 50-Jährigen vergessen. Die brauchen Weiterbildungsangebote. Gibt es viel zu wenig. Die würden da hingehen. Wenn sie freigestellt werden würden, Thema Geld, und wenn es auch etwas Spezifisches ist, also denen hilft halt nicht eine Weiterbildung zu Twitter im Unterricht. Die wollen Geografie, Einsatz von Google Earth an einem Beispiel, fachbezogen, so gibt es viel zu wenig.
Steffen Jauch hatte das letzte Wort in unserem digitalen Salon Spezial zum Thema Petucation, digitales Lernen für eine digitale Welt. Geladen waren Stefan Griebel, der für den Vorstand der Initiative D21 arbeitet, Steffen Jauch, der zum Thema neue Medien an Schulen an der Universität Leipzig promoviert, und die Lehrerin Regina Schulz, die sich für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht einsetzt. Ich habe die Runde moderiert. Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich der Digitale Salon, veranstaltet von Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, kurz HIIG, und D-Radio Wissen in die Winterpause. Am 28. Januar des dann funkelnagelneuen Jahres 2015 gibt's eine neue Ausgabe des Digitalen Salons, abends um 19 Uhr live in den Räumen des HIIG am Bebelplatz in Berlin-Mitte und im Februar dann hier im Radio. Mein Name ist Katja Weber und ich wünsche euch erfreuliche Weihnachtstage und einen bombastischen Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.